einer meiner besten Freunde in der Musikindustrie, Alvaro Soler, hat einen Song, der heißt Freiheit, aber auf Spanisch. Dann hat er natürlich Promotour gemacht in Südamerika, aber es gibt natürlich südamerikanische Länder,
ja,
wo halt Freiheit nicht gegeben ist, wo das quasi reguliert wird im Radio, dass ein Song wie Freiheit nicht gespielt,
ja,
wird,
krass,
weil keiner soll einen Wunsch nach Freiheit haben.
Ja.
Und da, es gibt natürlich Wörter, die für uns voll normal sind, die halt für andere nicht normal sind.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Nico Santos ist 30 Jahre alt und einer der erfolgreichsten Popmusiker Deutschlands. Sehr wahrscheinlich kennt ihr zum Beispiel seinen Mega-Hit Rooftop, der allein auf Spotify über 120 Millionen Mal gestreamt wurde. Vielleicht habt ihr Nico auch schon im Fernsehen gesehen, bei Sing meinen Song oder als Coach bei The Voice. Und selbst falls er euch jetzt immer noch nichts sagt, habt ihr ziemlich sicher schon mal von einem seiner Lieder einen Ohrwurm gehabt. Denn Nico schreibt nicht nur für sich selbst, sondern für zahlreiche andere deutsche Künstler, von Shindy über Sido bis hin zu Helene Fischer. Von diesem Teil seiner Arbeit wusste ich vorher gar nichts und deshalb hat der mich besonders interessiert. Wie ist das, einerseits selbst ein Star zu sein und sich dann aber wieder komplett zurückzunehmen und andere zum Scheinen zu bringen? Nico macht sich gerade auch viele Gedanken darüber, wie künstliche Intelligenz seine Arbeit und die ganze Branche künftig verändern wird. Und das fand ich echt spannend. Wir haben aber auch über seine Jugend gesprochen. Er ist nämlich auf Mallorca aufgewachsen. Wo andere Urlaub machen, hat er 18 Jahre lang Alltag gehabt. Wie schlimm findet er also heute deutsche Touris? Vor diesem Gespräch habe ich mir gedacht, vielleicht liegt es auch genau an dieser spanischen Gutwetterprägung, dass Nico wirklich immer einen so fröhlichen und sonnigen Eindruck macht. Unser Interviewtermin fiel dann auch ausgerechnet auf den ersten wirklich sonnigen Frühlingstag dieses Jahr. Damit hatten wir allerdings beide nicht gerechnet. Und so saßen wir uns in viel zu warmen Winterpullis Backstage im Deutschland 3000 Studio gegenüber. Das war ein sehr angenehmes, lustiges und offenes Gespräch. Und am Ende kam raus, dass hinter Nikos sonnigem Gemüt noch viel mehr steht als nur sein Aufwachsen im Süden. Nämlich leider auch ein sehr trauriges Erlebnis. Aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Nico Santos. Die erste Frage, Nico, ist bei Deutschland 3000 immer, wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade von zu Hause. Ich bin ja gerade aufgestanden quasi, beziehungsweise eigentlich schon lange wach. Aber bin jetzt hier und wie schön ist das mal hier Sonne zu sehen.
Ja, endlich. Ne? Stimmt, und du warst ja jetzt auch gerade nicht in Deutschland, du warst im Urlaub,
ja,
richtig? Verrätst
ja.
du wo?
Malediven.
Oh,
ja.
Nice.
Ja, ich war einmal da und man ist dann irgendwie so ein bisschen verwöhnt. Also das ist so schön da und ich liebe ja eh schon, also für mich ist Urlaub oder wenn ich mal lange nicht im Urlaub bin, dann gibt es immer diesen Moment, wo ich mir so sehnlichst wünsche, dass meine Füße in Sand berühren. Und das ist dann für mich dieser Urlaubsmoment. Und wenn ich das machen kann, dann ist alles...
Okay, also du bist auch eindeutig Strand und nicht Berge.
Ja, ich,
immer Strand, oder?
Ich war noch nie Skifahren, noch nie Snowboarden. Also ich würde niemals meinen Urlaub dafür aufopfern, irgendwo zu sein, wo es nicht 30 Grad hat.
Und was muss ich mir dann vorstellen? Was bist du für so ein Urlaubstyp? Also liegst du dann auch den ganzen
Nur
Tag am Strand? Du bist jetzt nicht so ein Explorer, der sagt, oh, was gibt's auf den Malediven alles zu sehen?
Ja, so halb. Also ich bin den ganzen Tag nur am Schnorcheln. Fünf Stunden lang. Ja.
Okay,
das hat sich irgendwie so eingebürgert. Wir sind die ganze Zeit nur noch am Schnorcheln. Aber sonst, ich liebe Chillen und Schnorcheln und Essen.
Ich verbinde mit Schnorcheln sofort, ich habe das noch nie gemacht, weil ich habe so ein bisschen Angst vor Fischen.
Ja.
Und
aber es haben viele.
Ja.
Das ist echt lustig. Ich habe auch letztens mit einer meiner besten Kumpels gesprochen, der hat auch panische Angst vor Fischen.
Ich finde ehrlich gesagt, Gott, das habe ich auch noch nie mal, aber ich finde es besonders schlimm hinter Glas. Ich finde es, ich weiß auch nicht, so Wassermassen mit Fischen drin hinter Glas oder sowas wie so SeaWorld und im Zoo und so, ich finde es ganz komisch bedrohlich.
Weil man Angst hat, dass es zerplatzen könnte? Oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also insbesondere, wenn es so von allen Seiten ist, oh, da, ne? Und deswegen so schnorcheln, das ist so wie Skifahren für dich bei mir.
Krass.
Aber deswegen, was ich sofort, ich habe natürlich trotzdem sofort diese Unterwasserwelten vor Augen und dieses Thema mit den Korallenriffen. Ist das auf den Malediven auch schon so, dass die so die Farbe verlieren und
alles
sterben?
Ja, komplett. Aber natürlich wegen der Hitze und weil es immer sehr... Es ist nicht sehr tief. Und irgendwann gibt es dann dieses Riff und dann wird es tief und dann sind die Korallen da und dann denkst du, du bist bei Findet Nemo. Da siehst alles. Von Schildkröten, Haien, Delfinen, du tauchst mit Delfinen, du tauchst mit Moränen. Also es ist wirklich unglaublich und du denkst wirklich, du bist bei Findet Nemo und manche haben natürlich schönere Riffe als andere. Und das, ich habe ja 20 Jahre in Spanien gelebt, da gibt es ja gar keine große Fischvielfalt, wenn du schnorchelst, eher wenn du richtig tief tauchst oder sowas. Deswegen, da bin ich jetzt so ein kleiner Explorer geworden. Aber das mit den Korallen ist schon ein sehr großes Ding. Also es hat sich weitaus verschlimmert in den letzten Jahren.
Und kannst du, wenn du jetzt nach Hause kommst, gut die Erholung noch möglichst lange bewahren oder bist du ganz schnell wieder im Alltag und in so einem Stressmodus?
Ich brauch Urlaub ganz, ganz doll. Ich glaube, weil ich bin im Urlaubsort aufgewachsen. Das Krasse ist, ich kann mich nicht an einen Urlaub erinnern in meiner Kindheit. Wir waren nie im Urlaub.
Ah, okay.
Für mich war Urlaub also, Weihnachten bei Oma und Opa feiern in Deutschland. Und sonst waren wir nie im Urlaub. Wir waren noch nie im Urlaub.
Also man muss vielleicht Leuten, die das über dich nicht wissen, sagen, deine Eltern sind mit dir, da warst du ein Baby, ausgewandert nach Mallorca.
Genau,
und du bist
in
Palma de Mallorca aufgewachsen. Ja, genau. Und deswegen, das ist bei dir dann, wie du sagst, der Urlaub nochmal ein super spannendes Thema, weil du, also du warst quasi immer im Urlaub.
Es war immer Urlaub oder du warst fußläufig beim Urlaub. Also du musst dir einfach nur raus und dann warst du am Strand oder egal wo und das war Urlaub. Und dann, wenn man das dann nicht mehr hat, und jetzt in dieser Winter war ja mit Abstand, also seit ich in Deutschland lebe, seit 9 Jahren, der schlechteste.
Grau.
Habe ich das schon sehr gebraucht,
ja. Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Was bedeutet es, an so einem Top-Touri-Ziel aufzuwachsen? Was macht das mit einem eigentlich ja normalen Alltag, den man da hat?
Ja. Erstmal ist dir das ja als Kind gar nicht bewusst. Also, ich bin in einem ganz, ganz kleinen Dorf aufgewachsen, da war ich der einzige Deutsche auch. 700 Menschen wohnen da. Die Schule hatte 80 Kinder von der Kita bis zur 6. 80 Kinder. Wir haben uns sogar, die erste und zweite hat sich einen Raum geteilt, die dritte und vierte einen Raum. Es war so klein war das. Deswegen hast du das gar nicht gecheckt, dass das, ne, das war halt dein Zuhause. Und dann irgendwann checkst du, okay, ja, dann wirst du erwachsen, dann wirst du 13, 14, dann bist du mal im Magaluf, das ist englische Ballermann, zum Feiern, weil da hat keiner gecheckt mit deinem Pass und dass du mit dem Perso, dass du überall rein kannst. Wir sind überall reingekommen. Und dann hast du gemerkt, krass, ist ja alles voll mit Engländern hier. Und dann irgendwann, okay, ist eigentlich auch alles voll mit Deutschen hier, aber auch nur in den Touri-Spots. Also wenn man jetzt da ist, wo ich herkomme, Cabdella, da gibt es das gar nicht. Also da ist das, wie gesagt, ich war der Giri. Und der Giri heißt quasi der deutsche Ausländer in unserem ganzen Dorf. War ich der Einzige. Deswegen ist es immer, das ist schon lustig gewesen.
Und wer war schlimmer, die Engländer oder die Deutschen auf Mallorca?
Engländer mit Abstand.
Ja,
ja, ja. Ja. Also wenn du da feierst, dann. Du hast alles, ich habe alles gesehen. Mit 14, 15 habe ich alles gesehen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich nicht mehr schocken.
Ja. Okay.
Ja.
Aber das ist. Spannend, also das heißt, bei dir gibt es ja eigentlich sogar noch eine dritte Urlaubsdimension. Also du bist selber Urlauber, dann bist du in einem Urlaubsort aufgewachsen und du hast aber auch mal als Beruf für Menschen den Urlaub schön gemacht, als du noch auf Mallorca warst.
Ja.
Und das ist, was ist das wiederum oder was hast du da über einen guten Urlaub gelernt oder wie hast du versucht, Leuten den zu bereiten als Animateur?
Gute Frage. Also ich habe immer nur gedacht, das Lustige war ja bei mir, ich war 17, also wurde gerade 18, gerade fertig mit der Schule quasi, habe sie nicht fertig geschafft, aber war dann fertig und dann habe ich irgendwas gesucht, wo ich Musik machen kann. Und das war eigentlich das Erste. Ne? Das habe ich wirklich ja nur gemacht, um Musik zu machen, weil da gibt es jeden Abend Shows, da gibt es jeden Abend irgendeinen spanischen Abend, da habe ich dann spanische Songs am Klavier 2 Stunden lang gesungen, dann gab es einen White Night, da habe ich dann irgendwelche Balladen gesungen die ganze Zeit. Und deswegen habe ich eigentlich nur... Das war so das Hauptziel. Ich wollte auf die Bühne, wollte quatschen und ich habe vorher ja nie Deutsch gesprochen, sondern nur mit meinen Eltern und im Fernsehen. Und sonst habe ich ja nie, ich habe ja keine Deutschschule oder irgendwas besucht. Deswegen war das ein bisschen Training, wie man mit Leuten redet. Und das Schöne ist da habe ich so viele coole Leute getroffen, die mir auch dann, also der Grund, warum ich nach Deutschland gezogen bin, ist auch, weil ein Gast mich gefragt hat, ey, ich kenne so ein paar Produzenten, die würden dich, ich habe denen ein Video geschickt, wie du gerade gesungen hast, die würden dich gerne einladen. Ach, und so stark. Bin ich dann nach Köln, ja.
Aha.
Ja, und deswegen, also, wie ich denen einen schönen Urlaub bereitet habe, ich glaube, das sind ja solche Momente, du bist 17, 18, machst natürlich auch, bist die ganze Zeit nur am Feiern.
Ja.
Und bist dann aber natürlich auch professionell da. Also ich war schon sehr workaholic. Also man hat da schon 15 Stunden am Tag oft gearbeitet. Also
krass.
weil man halt um 9 Uhr morgens ist Meeting und man hatte Pflicht, bis 12 Uhr nachts an der Bar zu sein. Damals, das ist jetzt nicht mehr so, aber damals war das so. Und ich war dann natürlich, irgendwann hat man gesehen, dass man mich viel einsetzen kann bei so Singsachen, bei Tanzen, bei irgendwelchen Shows.
Dann hast du viel gefragt.
Ja, dann hatte ich irgendwann so echt so ein straffes Programm, hatte auch nur einen Tag frei. Und deswegen war ich irgendwann so, oh, ich bin echt schon viel am Arbeiten dafür, dass ich 18 bin. Aber das war aber gut. Also ab da hat mir dieses Arbeiten nichts mehr ausgemacht.
Aber interessant, dass du dann so viel, weil ich verbinde mit diesen Ferienclubs, das sind ja auch so eine klischeebeladene Welt auch, ne?
Ja. Aber ich kannte es ja nicht, weil ich war ja davor
ja,
noch
du warst
nie
in so einem typisch deutschen
das war,
Urlaub
das gewesen. Das Beste war, in der ersten Woche habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, hier sprechen alle Deutsch. Und sie so, ja Nico, das ist ein Hotelclub. Ich so, habe noch nie gehört, was ist das? Da war ich schon da habe ich schon da gearbeitet, da habe ich noch nicht gewusst, was das eigentlich ist. Ich habe den auch immer, anstatt, dürfen wir den Namen sagen?
Ja, klar.
Also anstatt Robinson Club habe ich immer Robinson Club gesagt, weil ich dachte,
weil
das
du dachtest,
ist Englisch
international.
Oder irgendwas
ja.
international. Und die alle immer so, Nico, sag nicht Robinson. Und dann ich so, okay. Und die einzigen Spanier, deswegen meine ersten Freunde da waren, die Kellner und die ganzen, die da halt da leben auch. Und es war für mich so eine Umstellung, auf einmal nur mit Deutschen zu sein. Es war echt tricky, vor allem mit meiner Pünktlichkeit, weil in der Schule.
Ja, stimmt.
Spanien.
Du bist spanisch kultiviert und arbeitest dann in einem deutschen Umfeld. Schwierig.
Lehrer kommt zu spät, alle kommen zu spät in der Schule. Und dann komme ich in einen deutschen Club, 9 Uhr Meeting. Und ich war immer zu spät. Ich musste jeden Tag, jeden Morgen muss ich sagen, 10 Minuten vor der Zeit ist es Robins Pünktlichkeit. Jeden Morgen.
Das war die Strafe?
Jeden Tag, ja.
Oh Gott.
Ja, vor Meeting vor allen.
Und andere wichtige Frage, ich glaube, das fragen sich ja auch viele Reisende, die in solchen Clubs unterkommen. Dürft ihr mit Gästen rummachen als Animateure oder ist das streng verboten?
Soll man sogar.
Soll man?
Ja, also ich sage jetzt nicht soll man, ne? Also, aber dagegen hat natürlich niemand, weil du erzeugst ja damit auch einen bleibenden Eindruck oder
ein Abenteuer,
ne? und dann kommt man auch dann hat man dazu ein schönes Gefühl und nächstes Jahr denkt man sich, ah, das war schon cool letzten Sommer, dann ja,
und vielleicht ist Nico wieder da, ja.
Nee, aber also bei mir war es immer so, ich war immer in Beziehungen, ich war immer der schlechteste Party oder ne
Fang.
Oder ja oder, Fang ja. Dafür auf jeden Fall, aber genau, ich andere nicht.
So. Sagt er mit einem breiten Grinsen.
Ja.
Und dann bist du, was war dann überhaupt der Impuls, nach Deutschland zu gehen?
Genau das, dass da wirklich ein Gast gesagt hat, hey, da gibt es zwei Produzenten, die würde ich gerne einladen. Den habe ich ein Video geschickt. Dann bin ich dahin, habe da quasi, nicht vorgesungen, aber quasi vorgeschrieben. Ich habe Songs da geschrieben. Und dann meinten die, ja, du musst jetzt nach Deutschland ziehen, würde ich gerne sein und so. Das ist dann nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ehrlicherweise. Und
warum nicht? Also es klingt ja so, ich stelle mir so vor, okay, du kommst zurück nach Hause zu deinen Eltern, sagst Mama, Papa, deine Eltern sind auch Musiker, muss man dazu sagen. Jetzt geht's auch für mich los, die großen Versprechungen, ich muss jetzt das Land wechseln.
Genau, so das war schon so. Also das war trotzdem immer noch der beste Absprung. Definitiv. Nur das jetzt mit diesem Team, das war nicht das Richtige. Aber sonst, ich habe da gemerkt, okay, es ging nicht voran. Ich musste natürlich für ich habe dann irgendwann eine WG gefunden. Es war auch der erste persönliche Bezug, den ich dann zu Deutschland hatte. Da hatte ich zum ersten Mal Freunde. Musste aber natürlich eine WG bezahlen können. Geht natürlich nicht, wenn du keine Einnahmen hast. Deswegen musste ich kellnern. Und dachte mir, wenn du vielleicht jetzt nicht einen Plan B, aber so ein Plan M, einfach, also ne, wirklich ganz, ganz spät, dass wenigstens Tontechniker oder irgendwas mit Musik, dass du sowas in der Hand hast. Deswegen habe ich währenddessen quasi studiert und eine Ausbildung gemacht, gearbeitet und Songs geschrieben. Ja, und dann so viele Songs geschrieben, dass irgendwann mal ein Kumpel, den ich Jahre vorher mal kennengelernt habe, als ich 14 war, der hatte dann einen Song mit DJ Antoine damals, vor so, für 12 Jahren oder so. Und der hat mich dann nach Berlin quasi gebracht.
Das heißt, also ich habe im Vorfeld auch nochmal so ältere Interviews von dir gehört und gesehen und da hast du mir gesagt, ja, Schulzeit war ziemlich lax oder du hast auch gerade gesagt, ja, hast du nicht fertig gemacht und so. Ja. Warum war es dann ausgerechnet die Musik, die so einen Ehrgeiz in dir geweckt hat?
Ich glaube, weil es das Einzige ist, was ich gut kann und weil ich ehrgeizig bin. Also ich bin sehr ehrgeizig, weiß aber immer, was ich nicht kann. Also beziehungsweise, nee, ich hatte eigentlich immer diesen Ehrgeiz. Ich war damals als 14-Jähriger, meine Eltern dachten auch, nee, der Typ ist verrückt. Ich war wirklich, also anstatt immer mehr rauszugehen oder so, war ich wirklich tagelang, nächtelang habe ich die ganze Zeit nur gesungen. Immer wieder mein Lieblingskünstler, dann deren Lieblingskünstler, dann die Lieblingskünstler von deren Lieblingskünstler, immer so weiter. Und es, also ich glaube einfach, weil es das Einzige ist, was ich kann. Weil ich keine andere Perspektive hatte, ehrlicherweise, ja.
Ich habe auch in einem dieser Gespräche dann gehört, dass du eben durch Songwriting so näher reingekommen bist. Mhm. Das finde ich ja eh auch sehr spannend, dass du ganz lange gefühlt wie auf der anderen Seite warst. Ja. Nicht auf der Bühne, sondern hinter den Stars und die zum Strahlen bringst. Mhm. Was, ne, das ist ja auch, da musst du ja hin und her switchen eigentlich, oder?
Ja, aber es also, macht so einen Spaß.
Und hast du nie das Gefühl, okay, ich schreibe jetzt hier für Helene Fischer oder mit Sido oder Lena Meyer-Landrut und eigentlich ist es ja aber was, wovon die dann profitieren und du bist der, der nur im Hintergrund arbeitet?
Also damals war es ja so, erstmal, man weiß ja gar nicht, wie man da hinkommt, außer mit Castingshows oder so, aber das wollte ich nicht machen, deswegen dachte ich so, wie kommt man da hin? Du musst halt selber deinen Song schreiben. Deswegen habe ich mit 14, 13, nee, 12 habe ich meine ersten Songs geschrieben und dann irgendwann eine 15, die aufgenommen. Und dann habe ich irgendwann mal einen Song hochgeladen auf YouTube und auf das spanische Facebook damals, hieß 20. Und da ist es auf ein bisschen viral gegangen auf Mallorca. Und dann haben mich schon Leute angesprochen im Bus mal oder so. Und ich war so,
cool.
Wow.
Ja.
Okay, man kann wirklich mit deinen eigenen Songs, die man schreibt, kann man so einen kleinen... Ja, also irgendwas kreieren, was dann so Leute, worüber Leute sprechen.
Ja.
Und, oder was Leute auch dann benutzen oder sich selber schicken. Das war ein Liebessong damals, den ich von meiner damaligen erste Freundin geschrieben habe. Und das haben dann Leute sich geschickt so. Und dann war ich so, boah, eigentlich krass, was man so machen kann mit einem Klavier und mit einer Stimme. Und dann dachte ich, okay, cool. Und dann habe ich irgendwann dann gecheckt, wie komme ich da rein, außer mit Songs schreiben? Gar nicht, nur mit Songs schreiben. Und deswegen habe ich die ganze Zeit nur Songs geschrieben, bis halt irgendwann. Bis es mal einen Song gab, der allererste Song, den ich in Berlin geschrieben habe, das war ein Song, der ging dann so ein bisschen rum, den wollten dann viele Künstler haben. Dann gab es, wer war da alles? Ich glaube, Paul Kalkbrenner, dann hat das aber auch irgendwie Tokyo Hotel, dann hatte das Milky Chance, die haben es alle aufgenommen. Und dann hat das aber Omi, der damals dieses Cheerleader hatte, der hat das dann für sein Album benutzt. Und dann am Ende, du dachtest die ganze Zeit, oh, es wird so, was gut.
Ja,
und dann
vor allem, so vieles haben wollen.
Genau. Und dann war es irgendwo auf dem Album und dann dachtest du so, Mann, aber das hat natürlich nochmal mehr diesen Ehrgeiz geweckt.
Aber wie läuft sowas? Das ist ja für mich ganz interessant als quasi so Endkonsumentin. Dann hast du einen Song geschrieben, weißt schon, okay, ich bin noch kein Star, ich werde den nicht performen. Und geht man dann... Wer kriegt ihn zuerst? Wie entscheidest du, gehe ich jetzt erst zu Tokyo Hotel und dann zu Milky Chance?
Nee,
oder probieren die alle gleichzeitig?
Also
wie kommen die ran?
Erstmal schickst du das zu deinem Verleger. Ne? Und dann sagt er, oh, was ist das für ein geiler Song? Und dann war so, ja cool. Und dann denkst du schon so, oh, dann malst du dir schon die Sachen aus.
Klar.
Das war damals halt auf jeden Fall so. Und dann so, ja, mal gucken, wer passen könnte. Ne? Und dann schicken die das rum. Und dann gab es auf einmal viele Anfragen, ey, wir würden es gerne singen. Und dann gab es da ganz, ganz viele Versionen, hat man halt auch ehrlicherweise den genommen, der es am besten gesungen hat. Ne? Und genau, also Musik muss ja immer emotionalisieren.
Ja.
Oder du musst irgendwie ein Gefühl dafür haben, dass du sagst, das ist mindestens so gut wie die Demo, wenn nicht viel besser.
So der Song hat seinen Performer gefunden,
genau,
sozusagen.
Genau.
Okay, jetzt ist das dann also, obwohl es ein guter Song war, nicht so richtig gesehen und gehört worden. Und stimmt es, dass du eine Zeit lang unter deinen engeren Freunden und Kollegen immer als der Pechvogel galtst und auch so genannt wurdest?
Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen zwei in der Musikindustrie besten Freunden und die sind auch quasi meine Mentoren quasi. Und die haben mir alle Türen geöffnet, wenn es um Songwriting und Produzenten geht. Und das Profilbild ist immer noch seit 2014, das wird schon wieder kleiner Pechvogel.
Oh,
ja. Einfach weil damals war irgendwann dieses Ding, dass ich ganz, ganz viele Songs hatte on hold, also bei irgendwelchen mhm. Leuten, das so kurz vor Release oder bei Sido oder so und so. Und dann war so, nee, wir nehmen doch den anderen Song. Oh, und dann war immer so, das kann doch nicht sein. Wann passiert das? Und dann gab es irgendwann dann diesen einen Moment, ja.
Und was war der eine Moment der mit Omi oder war das nochmal ein anderer?
Das war dann mit Home, mit Topic.
Mhm.
Weil, also ich hatte dann dazwischen ganz, ganz viel unglaublich tolle Zeiten. Fucky Goethe Musik gemacht.
Stimmt,
Tatort,
ja.
Mit Sido viel geschrieben, mit Shindy und Bushido viel im Studio verbracht. Das war super. Und dann aber alleine mit Topic quasi ihn angeschrieben mit meinem Kumpel einfach, das war so ein, ja, der macht irgendwie alles independent. Lass doch mal da runterfahren nach Solingen, mal gucken, was daraus passiert. Und dann ist daraus ein Song entstanden, der dann auf einmal in Deutschland auf 1 war im Radio und in Australien. Und denkst du so, okay, hä, wie kann das denn passieren? Aber das war das erste Mal, dass alle meinten, okay, diese Pechsträhne ist endlich vorbei. Weil das hast du irgendwie alleine jetzt gemacht, ja. So ein bisschen, ja.
Stark.
Ja.
Ging es denn dann auch bergauf weiter oder wie holprig muss ich mir den Weg
Das ist crazy,
vorstellen?
Weil dann war dieser Song und der hat natürlich gemacht, dass ich dann wirklich nur noch mich auf Musik konzentrieren mhm. konnte und dann habe ich halt natürlich, und dann kamen viele Sachen dazu, dann kamen Songs von Shindy, die dann groß geworden sind und das Album und dann habe ich die ganze Zeit an meine Musik gearbeitet. Da ist auch ein Song rausgekommen und der war dann auch wieder ein Flop.
Mhm.
Und dann dachte ich, vielleicht bin ich einfach nicht der das Gesicht sein soll oder mhm. der Messenger quasi. Mhm. Vielleicht bin ich auch einfach nur der Schreiber im Hintergrund. Und dann kam Rooftop.
Okay, ja. Krass. Also der zweite Song, der knallte dann und das hat dir dann aber auch so eine Sicherheit gegeben.
Ja.
Da hast du dran.
Ja, da wusste ich dann, okay, ey, es kann passieren. Es, geht, es liegt nur an dem Song.
Mhm.
Genau.
Was war bisher der erfolgreichste Song, an dem du mitgewirkt hast in irgendeiner Form? War das Rooftop oder ist das...
Ja, es ist schwer zu sagen. Also Rooftop ist natürlich so jetzt in Deutschland auf jeden Fall der erfolgreichste. Eigentlich ist aber ein spanischer Song, den ich geschrieben habe, der erfolgreichste. Der ist, ich weiß nicht, glaube ich, in 10 Ländern oder so Platin, oder, aber halt in Südamerika. Genau.
Und den hat auch ein anderer Künstler oder
den
andere Künstler?
Den haben 3 andere Künstler gesungen.
Okay.
Ja, genau. Das
und
ist
das
so
geht dann aber auch klar, dass du sagst, hier, das ist mein Song, den hat schon Künstler A gemacht, aber Künstler B kriegt ihn jetzt auch nochmal.
Nee, als Feature.
Ah, also, okay.
In Lateinamerika ist es voll oft so, dass dann einer sagt, ey, ich habe hier einen geilen Song, willst du auch rauf? Ja, der andere sagt, komm, den will ich auch noch rauf. Und das ist so ein bisschen, in Deutschland ist das seltener.
Ja.
Also das hat sich jetzt so langsam ein bisschen eingebürgert,
ja,
auch durch die Hip-Hop,
so,
genau,
ne? Genau,
vor allem in der Hip-Hop-Welt. Das tut gut, weil das gibt's in Reggaeton schon seit Jahren, dass man auf einmal 5 Künstler auf einem Song hat, was ja cool ist. Also Fans freuen sich ja, andere Künstler auch, ne, zu hören und so.
Ja.
Und deswegen, das war für mich auch ein cooler Moment und vor allem öffnender Moment, weil es zeigt einfach, ey, da ist dann so eine Power dahinter. Nicht nur jetzt mal, ich sag mal, durch Labels oder so, sondern einfach, weil der Song dann irgendwie noch eine größere Wichtigkeit bekommt, ne? Wenn 3 sagen, ey, der Song ist gut genug. Ja.
Wie hieß der? Dann hören wir den auch mal.
Deja de llevar. Den habe ich lustigerweise aus Karaoke Instrumentals, also wirklich Karaoke.
Die ja immer eher so ein bisschen so
Schrabbelmusik
sind.
Schrabbelmusik. Einfach, ich habe die Stimme rausgetan von einem Enrique Iglesias Song.
Mhm.
Dann habe ich darauf Melodien quasi die ganze gefreestylt, rumgeblabbelt und dann irgendwann die perfektioniert mit meinen Kumpels und dann einfach darum Text geschrieben und ehrlicherweise auf Spanisch habe ich nicht so oft geschrieben. Und dann habe ich gedacht, reicht dieses mein Spanisch, das ist ja alles learning by doing, ne? Ich bin ja auch nicht Muttersprachler in Englisch, aber irgendwie, wenn man halt was ganz, ganz oft macht, dann ist es drin.
Ja, ja.
Und das war einer der ersten spanischen Songs und dann war dann so, nee, doch, geht doch. Klar.
Aber das heißt,
cool.
Du kannst im Grunde auf 3 Sprachen Songs schreiben jetzt und Ich habe mich aber auch gefragt, oder auch wenn du jetzt so beschreibst, mit was für Samples du arbeitest, wie wichtig überhaupt ein Text ist oder ob du vielleicht bei den Leuten, mit denen du arbeitest, für ganz andere Sachen bekannt bist,
ja,
die dir bei Songs wichtig sind oder genau, wie du einen Song erfolgreich machst.
Definitiv. Also bei mir ist zum Beispiel bei deutschen Songs bin ich Text ganz schlimm. Also mich kannst du gar nicht für Text gebrauchen quasi. Dafür bin ich aber in Spanisch oder Englisch gut. Ich bin, aber meistens ist es Komposition und Melodien bei mir. Also das ist so das, was ich am liebsten mag auch. Mhm. Und das ist zum Beispiel bei Hip-Hop war das immer so, die fanden es immer cool, wenn man, früher hat man Piano-Beats gesampelt aus irgendwelchen Vinyls, aber wenn du die selber ja einspielst, dann hast du keine rechtlichen Probleme, dann lässt du sie einfach nur so klingen, wie als wären Samples und bist dann natürlich auch viel freier, Melodien zu machen und. Und so hat das quasi ein bisschen angefangen, dass man eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Klavier die ganze Zeit Melodien probiert hast, ja, bis irgendwas anzeigt. Ja.
Wir sprechen gleich auch noch über deinen Job, wenn du dann selber auf der Bühne stehst. Aber ich finde genau das eben super spannend, weil ich muss auch gerade, während du das erzählst, an ein Interview denken, das ich hier mal geführt habe mit Clueso. Mhm. Und Clueso hat gesagt,
gestern noch gesehen.
Ah, ja, sehr gut. Ja. Und der hat da erzählt, dass er sagt, es ist immer so super tricky, wenn so viele Leute an einem Song mitarbeiten, die ja nachher alle Rechte haben und dann deshalb ja auch immer dran mitverdienen.
Ja.
Und dass er irgendwann gesagt hat, wer nicht im Raum ist, kommt nicht in die Liste der Leute, die mitgearbeitet haben. Und ich glaube, das ist ja vielen Menschen, die zum Beispiel deine Musik hören, sei es die unter Nico Santos veröffentlicht wird oder von anderen Künstlern, gar nicht klar, wer alles wie mitwirkt, mit dran verdient und wie
verrückt,
das abläuft.
Ja, das musste ich selber lernen. Also das weiß ich zum Teil immer noch nicht so richtig. Also klar hast du jetzt quasi schon alles gesehen, aber es gibt immer noch neue Regeln und auf einmal ist das geändert und das geändert. Bei mir ist es ja ehrlicherweise so, es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, ey, ich habe hier den Text gemacht, Text bekommt keiner.
Mhm.
Und dafür bekommt ihr dann Melodien oder Produktion oder. Bei mir ist es immer so, ey, wenn ich eine gute Zeit habe, meistens ist es ja ein Team, mit dem ich das meiste mache, dann machen wir immer alle bekommen das Gleiche.
Mhm.
Egal bei was. Und das finde ich so, man kann sich dann, wenn es gut läuft, kann man sich kollektiv freuen.
Ja.
Und das ist, finde ich, irgendwie schöner.
Das heißt, du ärgerst dich dann auch nicht, dass du denkst, okay, eigentlich saßen die zwei die ganze Zeit in der Ecke, während ich gearbeitet habe.
Nee, weil am Ende, weil dann wird das irgendwann das Gleiche passieren, nur dass mir nichts einfällt irgendwo, aber dann, also ich finde, das ist irgendwie kollegialer und dann ist man irgendwie, weiß nicht, also so eine Truppe.
Ja.
Und man lässt den anderen nicht in den Stich,
ja,
weil er mal einen schlechten Tag hatte oder so.
Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Wer Musikrechte an erfolgreichen Songs hat, kann sich jedes Jahr über Tantiemen freuen. Denn jedes Mal, wenn dieser Song gespielt wird, zum Beispiel auf Streaming-Plattformen, im Radio oder im Fernsehen, gibt's Geld von der GEMA. Ich muss da oft an die bekannten Weihnachtssongs wie Last Christmas von Wham oder All I Want for Christmas von Mariah Carey denken. Die werden ja auch jeden Dezember rauf und runter gespielt und steigen sogar regelmäßig wieder in die Charts ein. Laut BBC soll Mariah Carey allein mit All I Want for Christmas schon über 60 Millionen Dollar verdient haben, seit der Song 1994 erschienen ist. Theoretisch kann man als Songwriter also mit nur einem Song ausgesorgt haben. Man kann aber auch jahrelang so gut wie gar nichts verdienen. Wenn die Songs, die man geschrieben hat, nicht genommen und veröffentlicht werden, geht man in vielen Fällen leer aus. Und natürlich kommt es auch immer darauf an, wie viele Leute an einem Song beteiligt sind. Für Nikos neues Album Ride, das Ende Mai erscheint, waren auch wieder verschiedene Songwriterinnen und Komponisten im Einsatz. Bei seiner Single Number One zum Beispiel teilt er sich die Musikrechte mit noch vier weiteren sogenannten Textdichtern und Komponisten.
Es gibt auch immer Entweder-Oder-Fragen bei Deutschland 3000.
Ja.
Die erste ist, was ist heute schwieriger, Karriere zu machen als Popmusiker oder als Rapper?
Als Popmusiker.
Warum?
Jetzt gerade ist es ja einfach durch Spotify und durch Streaming ist Schulhof ist einfach gerade zu 100% oder so auf jeden Fall zu 85% Hip-Hop und deswegen als Popmusiker ist das einzige große Medium, was dir bleibt, ist gerade viel Radio natürlich.
Ja. Was für dich ja auch schon immer so, also du warst, es gibt Jahre, da warst du der meistgespielte Künstler im deutschen Radio.
Genau. Da bin ich auch unfassbar glücklich, dass das Radio mir so eine Plattform gegeben hat oder auch die Leute, die das hören und alles. Das ist crazy, wie Musik sich ändert auch immer wieder. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß noch, 2016 da haben wir einen Song gemacht mit Shindy und Ali Boumaye. Der heißt Sex ohne Grund.
Wie heißt der?
Sex ohne Grund. Und,
warum kannst du das nicht aussprechen?
Es fühlt sich immer komisch für mich an, wenn Leute dann so, wie heißt der? Sex ohne Grund? Ja, auf jeden Fall, da war das immer noch ein bisschen verpönt zu singen in einem Rap-Song. Mhm. Also das ist eine gesungene Rap-Hook, ist das cool. Mhm. Es gibt ja jetzt gar keine Hip-Hop-Songs mehr ohne Gesang. Ja. Also wie schnell sich das geändert hat. Also nach 3 Jahren war das so normal. Und jetzt gibt es ja quasi keine gerappten Songs mehr fast.
Aber es klingt auch, ist es nicht auch irgendwie ein bisschen schade, dass was vermeintlich Kunst ist, dann so sehr Trends und ja auch Plattformen, Mechaniken unterliegt?
Das Verrückte ist ja eigentlich, dass es aber ja immer schon so ist irgendwie. Also jetzt ist es halt ein anderes Medium, aber das war ja schon immer so. Wenn ich mir vorstelle, jetzt ist natürlich TikTok das Ding, Instagram und das ist natürlich auch mega, mega cool, weil es gibt, also ich bin oft super inspiriert von ganz, ganz vielen kleinen Künstlern, die halt einen TikTok machen und auf einmal irgendeine geile Melodie machen oder. Ich mache auch gerade ganz, ganz viele Songs mit einem Gitarristen, den ich auf TikTok gesehen habe, den ich halt niemals sonst gefunden hätte. Auf jeden Fall, in den 90er Jahren war es ganz, ganz üblich, dass einfach ganz, ganz viele Boybands, Girlbands oder einfach Songs bekommen haben, die gesungen haben und die Songwriter waren einfach im Hintergrund. Mhm. Heutzutage ist es viel mehr so, dass die das auch selber schreiben müssen, weil erst dann bekommst du so Kredibilität.
Ja.
Das war früher nicht so sehr, also zum Beispiel, oder 50er Jahre, Elvis Presley.
Ja, klar.
Da gab es einen Song, den haben alle Country-Sänger gesungen und bei einem wurde es dann erfolgreich und so. Und dann gibt es immer. Das Schöne bei Musik, es gibt immer eine Bewegung und dann gibt es die Gegenbewegung. Damals, 50er Jahre, man sagt ja auch immer, heutzutage die Songs werden immer kürzer, aber
damals waren sie auch super kurz.
Nat King Cole hat Songs, die haben 1 Minute 30, Elvis Presley hat auch, Hound Dog geht 1 Minute 50. Mhm. Und wenn jetzt 1 Minute 50 ein Song ist, dann sind alle echt sauer. Ne?
Ja,
deswegen,
dann
gab es 60er Jahre Beatles-Songs, die gehen 12 Minuten oder. Es gibt immer Bewegung gegen Bewegung. Das ist eigentlich das Coole. Deswegen weiß man auch eigentlich, es kommt alles wieder zurück. Ja.
Okay, das war eine sehr lange Antwort auf meine Entweder-Oder-Frage. Ich habe nachgefragt, ich muss mich ranhalten.
Stimmt.
Ich bin schuld. Mit wem würdest du lieber mal auftreten? Stevie Wonder oder Justin Timberlake?
Oh, Stevie Wonder, glaube ich, aber trotzdem. Einfach, weil es so ein nostalgischer Moment. Justin Timberlake eigentlich auch, weil ich den auch über alles liebe, aber Stevie Wonder, ja.
Bist du mal von einem Vorbild enttäuscht worden, wenn du jemanden getroffen hast, den du so verehrst wie so ein Stevie Wonder?
Oh, warte mal. Es kommt mir gerade irgendwie bekannt vor, aber gute Frage. Was ich mal hatte, ist, ich bin ein sehr abergläubiger Mensch und damals war Wetten, dass Mallorca-Edition da und Melanie C. ist aufgetreten. Und ich habe mir damals als 10-Jähriger oder ich weiß 9 oder 10, habe ich meine Hand so rausgehalten und dann ist sie durch die Menge gegangen und ich dachte so, wenn sie jetzt meine Hand berührt, dann werde ich Musiker.
Aha.
Und sie hat sie nicht berührt. Und dann habe ich gesagt, jetzt umso mehr.
Okay, aber interessant.
Ja,
das heißt, du bist abergläubisch, aber wenn das dann das Gegenteil, dein Ehrgeiz lässt sich dann doch nicht davon klein kriegen.
Deswegen eigentlich.
Eigentlich geht's, der Abergläubige hätte dich bestätigt und wenn du nicht bestätigt geworden wärst, hättest du trotzdem in die gleiche Richtung.
Ja, eigentlich, das ist wahrscheinlich oft auch ein bisschen so mein Mindset. Immer, wenn das nicht passiert, dann hat es einen Grund, weil dann passiert
es. Du redest es dir irgendwie in deine Richtung. Interessant.
Genau.
Okay, also von Mel C warst du enttäuscht, weil sie deine Hand nicht
irgendwie schon. Und dann habe ich aber irgendwann mit ihr gesungen und dann war sie Hammer.
Okay,
dann
gut.
War sie super nett, deswegen, ja.
Ah, schön. Weil es gibt das ja manchmal, das hatte ich hier auch schon einen Künstler sitzen, die gesagt haben, ja, und dann habe ich den und den getroffen und rückblickend hätte ich die aber doch nicht getroffen, weil es die Illusion so zerstört hat.
So ein bisschen vielleicht, aber
bei
genau.
Wem?
Nee, Namen muss ich jetzt, nee, aber genau.
Okay. Das
ist deutscher Künstler, ja.
Deutsche, spanische oder doppelte Staatsbürgerschaft?
Ich habe die deutsche, einfach nur, weil der deutsche Pass einfach, also es war dann einfach, also meine Schwester zum Beispiel, die ist in Spanien geboren, hat beides. Und ich dachte mir, ich brauche ja den anderen gar nicht, weil,
Ist EU.
Und mit den Deutschen kannst du halt überall hin.
Mhm.
Genau.
Nur wählen kannst du dann in Spanien nicht, aber jetzt wohnst du da eh nicht.
Genau, weil ich wohne da eh nicht,
dann
finde ich das auch ein bisschen,
Also,
ich finde, um so eine Wichtigkeit zu haben, dann musst du auch da leben, finde ich.
Und so Einfluss zu nehmen.
Ja, genau, Einfluss, genau.
Sport lieber gucken oder machen?
Gucken. Leider bin ich sehr unsportlich. Ich würde gerne mehr machen, aber gerne lieber gucken, ja.
TikTok oder Instagram?
Instagram. Ich bin leider so TikTok-süchtig. Also ich lösche auch immer die App. Also,
wirklich?
Ja, wenn ich es gerade nicht benutzen muss für ja, ich sag mal, wenn
jetzt im Urlaub zum Beispiel, hast du gelöscht, oder?
Nichts, nicht einmal, ach, also stark. Komplett, sofort, es wird sofort gelöscht. Also ich habe auch jetzt schon wieder Schlafstörungen die ganze Zeit, einfach weil ich glaube, einfach weil mich dieser Überfluss an Songs und alles mich nicht in Ruhe lassen, ja.
Gibt's Momente, in denen Social Media dich verunsichert?
Ja. Ja. Wenn Sachen mal funktioniert haben und dann nicht mehr funktionieren und du weißt, es kann aber funktionieren. Das ist ja zum Beispiel damals, als ich noch keinen Erfolg hatte mit Musik, war das immer, du dachtest, ja, ich will es unbedingt schaffen, unbedingt schaffen. Und dann, wenn es dann klappt, dann denkst du, ja, geil, jetzt hat es ja geklappt. Ja. Aber, und dann hast du diesen Drive, also immer noch natürlich, weil du willst es ja behalten.
Ja.
Aber dann klappt es mal nicht so und dann ist so, oh, was habe ich falsch gemacht?
Ja, genau, liegt an dir oder
genau,
an...
Genau, liegt ja an mir, weil ich habe es ja mal gehabt. Das ist schon, der Mensch ist schon ein komischer, hat auf jeden Fall echt komische Gedanken oft.
Ist das denn bei deinem Beruf generell und bei Musik, du machst so viel davon und weißt ja eigentlich, was gut funktioniert und was nicht. Und dann zu merken, oh, jetzt bestimmt aber vielleicht eine Plattform darüber oder ich weiß nicht, vielleicht auch ein Vermarkter oder ein Radiosender, der sagt, nee, den Song nehmen wir nicht rein. Wie, also was macht das dann mit dir, wenn du weißt, ich weiß es eigentlich besser, aber ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Also was macht dieser Kontrollverlust mit dir?
Geile Frage. Es ist auch gut, also weil ich finde, wenn es alles berechenbar wäre, dann wäre es auch nicht so exciting, ne? Dann hätte man nicht diesen Drive, das irgendwie auch weiter zum, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären kann. Irgendwie ist natürlich, da hast du natürlich Momente, wo du richtig frustriert bist und denkst, ey, weil du willst ja auch berühren. Und ne, du machst ja Musik, ich mache Musik, also ich würde auch Musik machen, wenn kein Mensch hören würde, das kann ich wirklich vom Herzen sagen, weil ich einfach mein ganzes Leben lang Musik mache und nichts anderes kenne und nichts anderes so sehr liebe. Deswegen ist es aber trotzdem so, dass du dir denkst, ich würde gerne natürlich, es gibt ein paar Songwriter, wo du denkst, Max Martin, der größte Songwriter der Welt, da denkst du, okay, der hat ja seit 25 Jahren hat er ja diese Zutaten, warum habe ich sie gerade nicht? Aber irgendwie ist es auch gut, das nicht zu haben. Weil dann wäre es irgendwie zu einfach. Ja, deswegen, ich mag auch diesen Drive eigentlich.
Okay, ich habe noch mehr Entweder-Oder-Fragen. Wo wärst du lieber Kandidat? In einer Quizshow oder Castingshow?
Quizshow.
Ja?
Also, ich auch wenn ich immer in allen Quizshows, wo ich war, komplett ablose. Genau, ich wollte eigentlich nie Kandidat in einer Castingshow sein.
Jetzt bist du Juror oder Coach in einer Castingshow, sitzt also am anderen Ende. Wie fühlt sich das an?
Liebe ich, weil, also das ist ja jetzt auch schon 2020, habe ich damit ja angefangen. Und das war ja eigentlich noch relativ früh, ne? Als
für dich so.
Ja, voll, als Coach, Leute zu coachen, die teils viel älter sind als du. Das Schöne war aber bei mir, ich bin, glaube ich, nur da, wo ich bin, auch wegen ganz, ganz vielen Leuten, weil die mir so viele Tipps gegeben haben. Und diese Tipps weiß ich halt noch so sehr, weil die ja erst vor kurzem mir gesagt worden sind.
Also
deswegen
hast du noch super präsent.
Genau, die sind noch so präsent, deswegen konnte ich die gut weitergeben.
Und letzte Entweder-Oder-Frage. Wer schreibt bessere Drehbücher für Musikvideos? Echte Menschen oder künstliche Intelligenz?
Echte Menschen. Definitiv.
Weißt du aus eigener Erfahrung?
Weiß ich aus eigener Erfahrung. Also genau, das ist auf jeden Fall auch ein krasses Thema, ja.
Ja, das fand ich auch spannend, denn... seit ein paar Monaten, ich würde sagen so seit Ende letzten Jahres, seit so ChatGPT als eine der KI-Softwares auf einmal präsent wurden, gab es eigentlich in allen Branchen so dieses, oh, wir haben jetzt das und das mit KI gemacht. Gab es unter JournalistInnen auch so.
Ja.
Oh, diese Moderation habe ich übrigens nicht selber geschrieben, die hat mir KI geschrieben.
Wirklich?
Ja, klar. Und du hast halt, finde ich, auch gerade noch so den Zeitpunkt erreicht, wo es noch nicht cringe war zu sagen, dieses Drehbuch für mein Musikvideo hat KI geschrieben.
Genau, weil das war das erste, also wir haben gegoogelt, gab es das schon? Nee, gab es noch nicht. Okay, wir müssen schnell sein, weil das ist wahrscheinlich bald, hat das jeder dann gemacht.
Ja.
Genau, und dann wir wollten es einfach mal ausprobieren. There's a million songs in my head. I
could sing at the top of my lungs. There's a million melodies I give.
Im Grunde hat ChatGPT für Nico und seine Single Number One so ein richtiges Klischee-Musikvideo geschrieben. Die KI hat die Locations vorgegeben, Tänzerinnen und Tänzer, einmal auch, dass eine Palme zu sehen sein soll. Und meine Lieblingsstelle ist die zu der Anweisung, Zitat, pack noch ein cooles klassisches Auto in die Szene. Das sorgt dafür, dass der Sänger wie eine aufregendere Person wirkt. Interessant fand ich, dass die Software oft sogar begründet, warum Nico dieses und jenes machen soll. Zum Beispiel weiter hinten im Video nochmal ungewöhnliche Perspektiven benutzen, um die Aufmerksamkeit der Zuschauenden zu halten.
Wir waren eh in Südafrika und haben quasi gesagt, ey, wir wollen ein Musikvideo hier drehen. Welche Spots gibt es und was braucht man für ein gutes Musikvideo? Das haben wir denen nur reingegeben. Und dann
in dieses Chat-System.
Dann kommt eine ellenlange Nachricht. Und dann musst du immer wieder sagen, please sum this up. Also mach das bitte ein bisschen kürzer.
Ja.
Und dann kommt kürzer. Aber da sind schon oft auch schlaue Punkte drin, aber natürlich auch oft Sachen, die du selber wissen könntest.
Ja.
Ne? Also ich glaube, ChatGPT, was so richtig gut ist, ist so, wenn du irgendeine NDA brauchst oder irgendwie solche Sachen.
So ein Vertrag
so eine Vorlage.
Ja.
Was er echt schlecht macht, ich weiß nicht, ob das wegen Punkten und Kommas, weil Nummern sind ja in der englischen Zahl quasi, ne, sind ja Punkte
und
Kommas.
Ja.
Ich wollte letztens so ganz viele Zahlen rechnen. Es kam immer was anderes raus.
Oh Gott.
Immer was anderes. Und ich so, das kann ja nicht so
auch schwer. Super weird. Ja. Man denkt, das ist doch das Leichteste. Jedes Handy kannst du dir ausrechnen. Aber das ist auch, wir hatten neulich hier in der Show, die es auch gibt von Deutschland 3000, jemanden zu KI da, Tristan Horx. Und der hat erzählt, die arbeitet halt nicht mit Wahrheiten. Ne? Die will uns immer sagen, diese KI, was wir gerne hören wollen. Und deswegen denkt sie sich im Zweifel was aus. Und das hatte ich jetzt auch, als ich...
Nein.
Doch, also die arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Die guckt halt im Internet rum, wie oft wurde das schon gefragt oder wie oft wurden Informationen schon rausgegeben. Und dann nimmt sie halt die, die am häufigsten genannt wird oder die am statistisch wahrscheinlichsten zu dir als Anfragenden passt. Aber sie gibt dir nicht die Wahrheit. Und ich habe dann zum Beispiel auch mal gefragt, hier ChatGPT, wie findest du den neuen Song von Nico Santos? Number One. Und dann hat sie gesagt, warte, Number One ist ein Song von Nico Santos, der 2019 veröffentlicht wurde. Der Song ist ein optimistischer Pop-Track mit eingängigen Hooks und einer erhebenden Botschaft darüber, jemandes Nummer Eins zu sein. Er wurde vom Publikum gut aufgenommen und wurde in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und der Schweiz, ein Hit. Und ich dachte so,
es stimmt einfach nicht.
Krass. Aber sie hat es, dieser Chatbot stellt es dar wie, ja klar, also so ist das. Und das fand
das
ich total, also dass man da nicht vertrauen darf, fand ich auch nochmal interessant. Und umgekehrt genau
Find
das, was du sagst. Ja, aber muss man halt lernen.
Nee, genau, aber gut zu wissen, aber gut, dass du es sagst.
Ja.
Also, finde ich jetzt gerade, weil ich dachte mir irgendwann, ey, wo kommen wir denn? Also, das Krasse ist, als ich das erste Mal das quasi introduced habe für mich, war das für mich noch relativ neu.
Ja.
Und dann habe ich in eine Kommentarsektion geschrieben, habt ihr das schon mal benutzt?
Ja.
Und alle haben geschrieben, natürlich, ich mache meine Hausaufgaben damit.
Ja, ich habe auch einen Kollegen hier, der bei uns in der Crew arbeitet, der hat seine Bewerbung damit geschrieben. Der meinte, damit wäre jeder genommen worden mit der Vorlage, die ihm das System geschrieben hat. Da dachte ich, ja, okay, fair enough. So.
Fair enough, aber schon krass.
Oder,
ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass in 10 Jahren jeden Song von jedem Künstler auf der Welt gibt, also von Michael Jackson gibt es ja schon I Feel It Coming, da war er schon fast 10 oder 8 Jahre tot. Das klingt sehr, sehr ähnlich und wir sind ja gerade erst am Anfang.
Mhm.
Ich bin echt gespannt, wie das irgendwann wird.
Ja.
Also in 10 Jahren gibt es ja jeden Song von jedem Künstler, wenn du einfach einen Namen eingibst. Was ich jetzt gerade krass finde, ist ja jetzt gerade ist ja der Moment, wo Drake und
Drake und
The Weeknd quasi einen Song draußen haben,
der
erfolgreicher ist als der Original-Release, aber das ist nicht ihrer.
Ja.
Die haben jetzt in dieser Woche einen Song rausgebracht. Und ein KI hat auch einen Song rausgebracht, quasi mit deren Stimmen. Und der war erfolgreicher als der Originalartist.
Mhm.
Und das ist ab da wird's tricky.
Das ist natürlich jetzt nicht ChatGPT, sondern es gibt ja verschiedenste Softwares, die verschiedenste Dinge machen und die nehmen diese Stimmen und erstellen einen Song. Es gibt, glaube ich, auch auf TikTok kursieren irgendwie Coverversionen, die Rihanna aufgenommen haben soll, hat sie nicht gemacht. Ja. David Guetta hat live einen Song gespielt, den er gebaut hat, der klingt, als wäre er von Eminem.
Das ist unfassbar.
Und also macht dir das Sorge oder Vorfreude? Was überwiegt, wenn du auf diese Technologie guckst?
Ich finde, da muss ich schon ehrlich sagen, glaube, da bin ich ein bisschen altmodisch eher Sorge, weil obwohl das habe ich gestern mit jemandem gesprochen, der meinte, irgendwann wird's wie ein Genre.
Mhm.
Irgendwann wird's halt noch ein Genre mehr AI. Mhm. Und dann gibt's halt Dubstep und halt AI und dann wahrscheinlich ist irgendwann normal, ist das echt oder ist es AI?
Ja.
Man muss halt sagen, ist echt und dann ach so, okay und dann kannst also ich glaube, es wird irgendwann dazugehören. Ich bin gespannt, wie die Leute das dann irgendwann finden oder vor allem rechtlich. Also deswegen, das ist ja jetzt schon Thema, so ein krasses Ding. Ne?
Ich glaube, Universal war es doch jetzt, glaube ich, die gesagt haben zu den großen Streaming-Plattformen, ihr dürft diese KI-Kunst nicht mehr verwenden, ihr verletzt damit unsere Rechte.
Ja.
Was glaubst du denn, wie muss man da vorgehen, um Künstler wie dich auch zu schützen?
Ja, weil es stimmt ja natürlich. Ne? Man benutzt ja dann quasi eine Trademark von einem Künstler. Ja. Ne? Und aber trotzdem bin ich gespannt, wie jeder. Es gibt ja eine Bewegung, dann gibt es wieder die Gegenbewegung.
Ja,
ne? Deswegen, ich glaube, da werden auch Leute halt natürlich irgendwelche Sachen finden, wie ach so, kann ich das machen oder.
Ja.
Aber klar, wenn halt auch dann Künstler wie David Guetta das benutzen und da wirklich einen Eminem-Song machen und so.
Ja.
Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, und dann werden wieder Leute kommen, das kenne ich aus dem Politikjournalismus, dann wird immer sofort eine Kennzeichnungspflicht gefordert.
Stimmt.
Wie macht man das dann? Ne? Steht dann bei Spotify neben einem Song daneben, Achtung, nicht der echte Nico? Oder
könnte
die Lösung sein? Ja. So? Und ja, aber hätte man auch nicht, also wir haben eben so ausführlich über den Songwriting-Job gesprochen, dass der jetzt ersetzt wird, hätte man
das Gute
nicht so schnell
ist,
gedacht.
Das Gute ist, wenn du jetzt ChatGPT schreibst, schreib mal eine zweite Strophe für und dann haben wir auch Spaß mal Better gemacht oder so.
Mhm.
Das ist so schlecht. So unfassbar schlecht. Die schlechtesten Reime, die ich je gesehen habe. Also wirklich Hausmaus-Klaus-Reime. Deswegen, Gott sei Dank, sind wir noch nicht.
Noch.
Ja, das ist ja Singen.
Falls ihr euch fragt, ob künstliche Intelligenz euch auch bald euren Job streitig machen könnte, schaut doch mal in die Folge von Deutschland 3000 die Woche rein, die ich eben erwähnt habe. Da hat der Zukunftsforscher Tristan Horx erzählt, was er glaubt, wie KI unsere Gesellschaft verändern wird.
Am Ende des Tages wird es dazu führen, dass die Berufe, die ersetzt werden, nicht die sind, die auf zwischenmenschlicher Empathie, auf dem Humanen basieren, sondern genau diese Wursttexte, die man eigentlich eh nicht wirklich schreiben wollte, aber halt musste, irgendwie kreiert. Ja. Das heißt, auf einmal ist der zukunftsfähigste Beruf irgendwie Lehrerin oder Lehrer, ja, oder Pfleger oder Pflegerin. Die Berufe, die auf Empathie berühren, werden dadurch auf einmal aufgewertet. Und das finde ich, nach dem, was wir auch alles gesellschaftlich erlebt haben und wie viel wir auch den Pflegern und Pflegerinnen versprochen haben und so weiter, vielleicht eigentlich auch ganz gut, dass mal die kreative obere Branche mal in Gefahr ist. Ja, Werbetexte sind in Gefahr, mein Beruf ist genauso bedroht davon. Ja. Aber es ist gut, weil es war doch immer so, Technologien kommen und dann passen sich Berufe an und im Ende wird es einfach mehr von den Aufgaben übernehmen, auf die wir einfach keinen Bock haben, die wir immer als anstrengend finden.
Die Folge ist am 6. April erschienen. Ihr findet sie in der ARD Mediathek oder direkt verlinkt in den Shownotes zu diesem Podcast.
Testweise habe ich geschrieben, was soll ich Nico Santos fragen? Und es kam auch so quasi das Äquivalent zum Hausmausreim als Fragen raus, aber eben auch eine Frage war auch, warte. Du, Nico, hast in früheren Interviews erwähnt, dass deine philippinische Herkunft deine Musik beeinflusst hat. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Weil es, glaube ich, einfach noch einen philippinischen Nico Santos-Star gibt.
Ja,
den hatte ich auch gefunden.
Ein großer Schauspieler, der heißt Nico Santos.
Hast du den schon mal getroffen?
Nee, noch nicht, aber weil er in Amerika wohnt.
Mhm.
Aber damals, als Home erfolgreich wurde, war er schon ein Star.
Mhm.
Und dann hat man ihm immer und dann hat er das erste Mal getwittert, wow, habe ich hier eine geile Stimme. Und dann, gab es einen Moment, dass das aber zu viel für ihn wurde und dass er gesagt hat, ey, can you please get another artist name?
Mhm. Und dann warst du so, kein Problem, ich heiße ja eigentlich Wellenbrink,
mach ich einfach Wellenbrink. Nee, und dann war es halt dann schon zu spät, ne? Und dann, seitdem teilen
wir
uns.
Und ist er jetzt sauer oder wie hat er dann reagiert?
Nee, ich glaube, wir teilen uns einfach das Ding. Ich glaube, in manchen Ländern ist er immer, wenn man Nico Santos klickt, der die Person. Und lustigerweise haben wir auch im gleichen Jahr geheiratet.
Oh, na super.
Ja, und er ist homosexuell. Mhm. Deswegen, ja, genau. Ist das lustig, wenn man Nico Santos... Oh,
und dann, Nico wenn, Santos wenn man, Partner wenn, und man genau, kriegt ganz unterschiedliche
genau,
Bilder.
Und dann so, ach, das wusste ich ja gar nicht. Und so, und das ist echt lustig.
Okay, ja, aber das kommt davon. Also du hattest einen sehr besonderen deutschen Namen und ich habe einen sehr unbesonderen deutschen Namen. Deswegen, ich kenne den Struggle. Ich heiße Schulz mit Nachnamen. Das okay. ist quasi das deutsche
Genial.
Santos.
Kennst du kartezumnamen.net?
Ja, habe ich für Wellenbrink nämlich auch nachgeguckt.
Nein. Da,
also man kann sich ja ausgeben lassen,
genau.
wo wie deinen Namen, also deinen deutschen Namen gibt es in Deutschland so 46 Mal.
Ja, ich weiß.
Und erstaunlich geballt in Bielefeld.
Warum?
Warum? Ich habe dann, Nicole.
Ah, krass, dass du da, bring me du bist there. Die Erste, hab, die das kennt.
Natürlich,
das
also für Schulz
hat.
Macht es keinen Spaß. Das ist einfach,
ist einfach
die
ein
ganze,
roter Punkt.
Ja, genau, die ganze, ja. das ganze Land ist rot. Aber für Wellenbrink, ich dachte dann so, okay, warum ausgerechnet Bielefeld? Weil es gibt ja auch die Bielefeld-Verschwörung. Ich war wirklich kurz sehr ab in ganz anderen Recherchetiefen.
Das liebe ich. Da ist er ja. richtig tief drin.
Ja, aber Santos ist ja wahrscheinlich in Spanien genauso.
Und vor allem in Portugal. Mhm. Portugal
ah,
ist
ja.
Santos Müller.
Okay.
Quasi. Das Äquivalent zu Müller. Also da heißt oder zu Schulz. Ja.
Und warum und wann hast du den gewählt? Also gab es dazu wenigstens eine gute Geschichte?
Ja,
oder?
Ja, die ist lustig. Weil mein Name so ist, wie er ist, Wellenbrink, in Spanien. W gibt es quasi nicht, also man es wird nie benutzt. Mhm. Und das ist dann quasi ein U. Doppel-L ist ein J. Mhm. Also hieß ich Weyenbrink.
Was auch schön
Was
ist.
Was auch schön ist,
aber
mit
sehr
K
schwer.
Wird auch nicht benutzt, ganz, ganz selten. Deswegen, es war immer so, Weyenbrink auch letzter, immer natürlich in der Klasse ist immer der Letzte. Und dann Spanier haben wir immer 8 Namen. Ne? Maria Santa Castilla López de Castilla Plancha, so, und dann immer, und dann geht das stundenlang so, und ja. dann Nico
ja.
Nico? Und dann so, hier, ne? wenn du wenn du neu warst oder
ja.
so. Und deswegen war es dann für mich so, lustig, also, jetzt zu der anderen Geschichte, ja. wie das dann kam mit Santos. Weil ich gemerkt habe, okay, die Leute können meinen Nachnamen nicht aussprechen. Irgendwann hat es angefangen, ich habe immer den Sänger Romeo Santos nachgesungen. Der hat diese Aventura, die
Band.
Ah,
okay,
bei
dem Namen sagt man nichts.
Oh, no es amor. Obsession. Lo que tú sientes. Den habe ich immer nachgesungen. Da haben mich die irgendwann, meine Schulkameraden haben mich irgendwann Santos oder Santi genannt.
Mm.
Hier auch in Deutschland halt. Alle meine Freunde in der Musikwelt nennen mich Santi. Und das... genau, das hat dann irgendwann so angefangen, dass ich dann gedacht habe, Nico Wellenbrink klingt wie ein Politiker. Ne,
ja,
irgendwie.
Ja,
und deswegen,
stimmt,
ja,
ein bisschen.
Es klingt wirklich,
CDU-Ortsverein.
Ja, sag ich auch immer. Ich sag auch immer die Partei dann, weil es echt einfach so richtig
ist bodenständig.
Ja, normal. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das, also, da kann man ja keine Musik machen. Ja.
Wer weiß, wo du gelandet wärst.
Aber ich glaube, bei einem anderen Genre.
Also
aber, ja.
ich dachte wirklich, ich habe dich, glaube ich, vor ein paar Jahren so angefangen, ne? Dann hört man so Nico Santos im Radio oder eben auch übers Fernsehen mitzubekommen. Und weil du jetzt du hast ja diesen mallorquinischen Tar, würde ich sagen, deswegen dachte ich immer, ja, okay, ist irgendwie Deutsch-Spanier oder eingewandert
Gott sei Dank.
Oder so. Ja.
Aber
jetzt warst du auch gerade im Urlaub.
Das auch, ja, aber und jetzt kommt das wirklich Strange. Ich habe einen DNA-Test gemacht und den konnte ich nicht glauben.
Okay, sag, meine Güte, bist du gut im Teasen.
Nee.
Trommelwirbel.
Ja, nee. Aber weil ich so traurig war. Weil ich dachte, weil meine Augen sind ja auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen kleiner, ne? So, ich dachte, irgendwas, ich weiß nicht, vielleicht Mexiko oder irgendwas, ne? Also 69% Engländer,
oh.
6% Ire, 20% Schwede und also lustigerweise kein Prozent Deutsch und 2% Mesoamerikaner. Da ist dann diese...
Okay,
ja.
Die sind dann bei dir vielleicht gut rausgekommen. Aber ich bin eben immer ein bisschen skeptisch bei diesen...
Ich auch, aber Tests. Zum Beispiel bei meinem besten Freund, er ist Perser, ist 100% alles richtig. Bei meiner Frau auch alles richtig. Und da war ich so... Das
Was
ist schon crazy.
Was ist los mit dir? Okay,
ja.
interessant.
Ja,
dein bester Freund Perser, das habe ich auch gehört, dass du wegen ihm auch die Sprache lernst. Und ich war ganz beeindruckt.
Ich probiere es natürlich. Ne? Also
ja,
aber du hast
bei der 1Live Krone hast du Baraye gesungen mit einer Künstlerin zusammen, um auf die iranische Protestbewegung gerade hinzuweisen. Und da war ich sehr beeindruckt, weil das ist jetzt nicht gerade eine leichte Sprache und es klang für mich ziemlich gut.
Ich höre das natürlich jetzt schon. Also damals, als ich nach Köln gekommen bin, bin ich in eine WG gekommen mit 2 Persern.
Ah.
Die haben mich quasi so unfassbar aufgenommen und die haben, irgendwann war ich und 40 Perser, weil Perser haben ja auch den Ruf, super gut in der Akademie zu sein und die waren alle Ärzte oder Zahnärzte oder. Und dann ich, der Schulabbrecher, der Musiker werden will. Und dann war immer so, ja, cool, dass du da auch da bist, Nico. Und dann, aber die haben mir beigebracht, Deutschland zu lieben. Und waren so offen, haben mich so toll aufgenommen. Und dann dadurch natürlich diese riesen, iranische, persische Community. Und da habe ich dann meinen besten Freund da auch darunter kennengelernt. Mhm. Und deswegen, ich glaube auch, es ist so oft gehört, dass ich das dann irgendwann, als dann dieser Song rauskam, eigentlich einfach nur seiner Mama ein Snippet geschickt habe, einfach so, ne, einfach weil ich liebe die Sprache, die ist so schön, die kann man so schön singen. Und dann meinte die Schwester, die sehr dafür gekämpft hat, gesagt, du postest das. Ich so,
ja, diese aber, Unterstützung
ja,
quasi.
Ja, aber
ne?
Wer bin ich? Ich habe gesagt, ey, ich bin ein Deutsch-Spanier, der jetzt keinen Bezug dazu hat. Und ich will mich jetzt nicht als hier, wie soll man das sagen? Ich wollte jetzt nicht diese, also es gibt so viele Frauen, so viele Menschen, die dafür wirklich es verdient haben, auf dem Podest gestellt zu werden und das sind alle, die da dafür einstehen und da wollte ich nicht so der sein, wo dann die Medien sagen, wow, Nico Santos, weil das fand ich dann so heuchlerisch und das wollte ich eigentlich nicht, aber die meinte, ey, aber das wird ja dazu bringen, dass halt Leute, die gar keinen Bezug dazu haben, die nicht mal wissen, ob Iran, Irak, also was da die Unterschiede sind, dass man sich damit mal auseinandersetzt und da habe ich dann gesagt, ja, okay, dann habe ich das gemacht und dann hat es wirklich solche Wellen geschlagen. So sehr, dass auf meinem Instagram Deutschland auf 1 war und Iran 2. Also wirklich, das an einem Tag hatte ich irgendwie 40.000 Follower mehr. Und das war alles nur Iraner.
Ja.
Und das war wirklich crazy.
Also du hast gemerkt, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Iran wird das gesehen. Ne? Das haben mir hier auch Podcast-Gäste schon gesagt und immer beschworen, dass wir da so hingucken müssen, diese Aufmerksamkeit dahin lenken und dass das die Leute stärkt.
Genau.
Ich finde es sehr interessant, wie du das gerade argumentierst. Ich kann das auch gut nachvollziehen, dass man sagt, ich bin doch nicht der Aktivist, der im Vordergrund stehen sollte und gleichzeitig hast du aber die Bühne oder die Reichweite, sag mal, die Fans. Ich hatte das ist jetzt schon richtig lange her, aber mit Mark Forster, deinem Coach-Kollegen quasi, auch mal die Diskussion darüber, ob man und inwieweit man als Popmusiker auch politisch sein sollte oder solche Botschaften vermitteln und so. Und das war mit ihm natürlich auch total spannend.
Was hat er da gesagt? Wenn ich fragen darf.
Ja, ist schon länger her. Ich müsste es jetzt selber auch nochmal reinhören. Es ging dann irgendwann darum, ob nicht so eine Botschaft wie sein damaliger Albumtitel Liebe auch schon politisch sei. Da war ich so, weiß ich jetzt nicht. Aber ich frage mich jetzt gerade nach dieser Erfahrung.
Ja, Liebe würde ich jetzt nicht sagen, wahrscheinlich so Freiheit oder sowas. Ne? Zum Beispiel, ich weiß, dass einer meiner besten Freunde in der Musikindustrie, Alvaro Soler, hat einen Song, der heißt Freiheit, aber auch auf Spanisch. Dann hat er natürlich Promotour gemacht in Südamerika, aber es gibt natürlich südamerikanische Länder, wo halt Freiheit nicht gegeben ist und auch nicht, wo das quasi reguliert wird im Radio, dass ein Song wie Freiheit nicht gespielt wird,
krass.
Weil keiner soll einen Wunsch nach Freiheit haben. Ja. Und es gibt natürlich Wörter, die für uns voll normal sind, die halt für andere nicht normal sind. Natürlich auch wie im Iran. Ja.
Und macht dann so eine Erfahrung, wie jetzt dieser Auftritt bei der Krone und das, wie das aufgenommen wird, was mit dir? Also denkst du darüber nach, da habe ich jetzt auch in der Hinsicht so eine Macht. Wie kann man das noch nutzen und einsetzen?
Aber es macht dich auch fragil. Also du merkst natürlich, okay, krass, ich bin sehr interessiert, aber nicht so unfassbar belesen, dass ich dann auch, wenn es mal zu einer Argumentation kommen sollte, dass ich so gut argumentieren kann und so viel darüber sagen kann, dass ich weiß, zum Beispiel bei Musik wüsste ich das, könnte ich das, da nicht. Und dann denkst du auch manchmal so, ich weiß gar nicht, wie ich das, also ne, deswegen wollte ich auch, ich wurde natürlich gefragt bei 1Live, willst du bei 1Live Krone Badaje singen? Und habe ich gesagt, ja, aber nein, nicht ich alleine. Wenn, dann muss es eine Frau singen, Und ich bin gerne dabei und unterstütze, deswegen war ich nur am Klavier und hab eine kleine Passage gesungen. Einfach, dass es Awareness, ne? Also dass man wenigstens die Plattform noch mehr
kreiert, so, ne?
Ja. Genau, sehr gut. Aber sich nicht in den Vordergrund stellt. Mhm. Ja, deswegen, also ich weiß, aber es ist ein toughes Thema, wie man was dann auch sagt und wie viel man sagt, weil man ich weiß, dass ich gar nicht so ich bin ja eigentlich gar nicht der Richtige, der zum Beispiel Enisa Amani.
Ja, ja, war auch gerade neulich erst hier bei Deutschland 3000.
Unfassbar, also wirklich, vor allem in der Zeit, wo das wirklich ja die ganze Zeit präsent war, was ja leider jetzt gerade nicht mehr so ist und natürlich auch viele immer wieder weiter das probieren. Enisa hat so viele Momente bei mir erschaffen, wo ich heulend bei mir im Zimmer lag oder saß und mir das angeguckt habe. Deswegen, da bin ich dann glücklich, dass es dann Leute gibt, die halt einen Bezug haben, die so eloquent und so gut recherchieren und so gut argumentieren können.
Ja. Es ist richtig spannend, weil ich mache bei Deutschland 3000 jetzt seit irgendwie 2017. Es geht immer wieder auch um Politik. Und ich glaube, es geht ganz vielen Leuten, die uns jetzt auch hören oder die das gucken, so wie dir, dass sie sagen, es interessiert mich, es bewegt mich, aber ich weiß nicht genug, um da jetzt ein guter Teil der Diskussion zu sein oder um selber so mit argumentieren zu können. Und eigentlich ist ja gerade in unserer freiheitlich geprägten Demokratie ist ja die Idee, alle sollen mitdiskutieren. Und ich glaube, eigentlich ist halt die große, oder was ich so beobachte als das Problem ist, dass man so abgestraft wird, wenn man was Falsches sagt. Oder wenn man eine Perspektive noch nicht auf dem Schirm hat und dann sagt, ja, aber also vielleicht formulieren wir auch manchmal Argumente falsch, aber warum sollten du und ich als Person in der Öffentlichkeit nicht auch uns trauen, zu sagen, ist nicht dieser Missstand echt ein Problem? Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber ihr habt das und das übersehen, dann muss es okay sein. Aber 100%. Es wird stattdessen, wenn du dich jetzt politisch äußert, wird halt sofort draufgeschlagen.
Ganz genau.
Und ich finde das so problematisch, weil es könnte so viel bringen, wenn Leute wie du sagen, hier, ich bin auch politisch, ich möchte mich mit diesem und diesem Thema öffentlich 100%. Auseinandersetzen.
Ich finde ja immer, auch egal, bei Streits oder, man erschafft ja nur das beste Umfeld, wenn man ehrlich ist und wenn man redet und wenn man alle Probleme beiseite legt. Und das ist einfach nur mit Sprache.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, dass, ich sag mal, in einer Diskussionsrunde, ich immer wenn ich das sehe, denke ich mir, boah, ich wäre gerne da. Aber dann denke ich mir immer wieder, boah, was für einen Respekt ich auch davor habe. Genau wie du sagst, ich glaube, Ziele, richtige Ziele erreicht man ja auch einfach nur. Da bin ich glücklich, dass ich in einer Demokratie leben darf. Einfach durch Demokratie, durch ganz, ganz viele Einflüsse, Eindrücke. Mhm. Und natürlich gibt es manche Denkweisen, über die ich nicht diskutieren werde.
Ja.
Aber trotzdem gibt es das halt auch, ne? Und man muss irgendwie probieren, dann damit zu leben, ne? Und dann auch irgendwie oder probieren halt zu argumentieren, dass es irgendwann halt so die perfekte Waage bis es sich halt perfekt einpendelt.
Ich will nochmal, jetzt davon können wir wieder weggehen, gehen wir mal auf ein anderes Thema. Eine Sache, die mich beschäftigt hat, als ich mich jetzt auf dich vorbereitet habe oder seit ich dich so wahrnehme, man denkt ja immer, der Nico Santos, der ist immer gut drauf, ist so ein unheimlich sonniger, fröhlicher und du kommst jetzt ja auch hier rüber wie jemand, der so bedacht ist auf seine Mitmenschen, die so wahrnimmt. Ist es nicht auch anstrengend, wenn Leute das mit einem verbinden? Immer so, ne, jetzt grinst du auch gerade und die denken vielleicht, wenn Nico da ist, dann ist immer gute Laune. Fällt es dir manchmal schwer oder setzt sich das unter Druck?
Nee, ich freue mich natürlich. Wie soll ich das sagen? Also, es ist eine gute Frage. Ich bin so, wie ich bin. Also ich bin das auch. Und wenn du jetzt meine Schwester zum Beispiel kennenlernen würdest, die ist noch viel mehr so. Und ich weiß, dass für viele das auch manchmal irritierend ist, weil die sich denken, das ist gespielt, der kann ja nicht so glücklich sein. Aber ich bin ja, ich finde manchmal so ein bisschen, es wäre quasi ungerecht für meine Eltern, die mir so ein schönes Leben ermöglicht haben, dass ich so glücklich sein kann, dass ich gesund bin, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und, dass ich Menschen glücklich machen kann, dass ich selber Musik so sehr liebe, dass ich eine tolle Partnerin habe und, dass ich ja glücklich sein kann. Natürlich habe ich auch Probleme und keine Ahnung, jetzt gerade Schlafstörungen oder, das ist jetzt einfach nur gerade in meinem Kopf, weil ich einfach mir immer denke, Mann, so schwer ist es doch nicht zu schlafen. Warum, ja. warum lässt mein Kopf das nicht zu? Aber trotzdem macht es nicht, dass ich irgendwie schlechter gelaunt bin oder irgendwie sowas, weil am Ende bin ich vielleicht ein bisschen müder oder vielleicht so. Deswegen, mein ganzes Leben lang oder seit dem Song probiere ich nach dem Motto zu leben, what goes around comes around. Mhm. Na, was ich gebe, bekomme ich zurück. Und wenn ich Gutes gebe, bekomme ich Gutes zurück. Und wenn ich in einen Raum komme und irgendwie gute Laune bereite oder auch Gutes tue für Menschen oder Gutes will, dann bekomme ich das auch irgendwie zurück. Vielleicht nicht von jedem, aber von einer Person. Mhm. Und dann reicht mir das dann schon. Und das hat sich eigentlich in meinem Leben immer so bewährt. Deswegen werde ich auch nicht da so aufhören. Mhm. Ja.
Woran erkennen deine Familie oder deine Frau oder Freunde, wenn du mal einen nicht so guten Tag hast?
Ich glaube, wenn ich ruhig bin. Also ich bin auch, also wenn ich jetzt mit, ich bin dann natürlich nicht immer aufgekratzt oder irgendwas, also ich bin auch zu Hause ruhig, aber ich glaube, man sieht mir das dann schon sehr an. Also ich glaube, so wahrscheinlich in meinen Facial Skills, also wahrscheinlich bin ich dann auch, habe ich eine andere Miene wahrscheinlich, ja.
Mhm. Weil ich habe, als ich gerade fragte, so ist es anstrengend, wenn man immer gut drauf sein muss, ich musste dann auch an Künstler denken, wie so ein Liam Gallagher von Oasis oder so, der halt immer grumpy ist. Ja. Und man weiß, okay, den brauche ich nicht nach einem Selfie zu fragen. Ja, der ist immer grumpy.
Nee, stimmt, du hast natürlich recht. Also Menschen senden dann natürlich auch eine Aura aus. Mhm. Und bei mir ist es auch definitiv nicht so, dass ich eine uneinladende Aura oft ausstrahle. Also Leute sehen mich auch auf der Straße, hey, zack, mein Lieber, genau. Hey, was geht ab und komm mal her und so. Und dann ist es oft so, dass ich dann denke, krass, ich kenne diese Person ja gar nicht. Mhm. Ne? Aber die haben dann schon so, also ich kenne auch ganz viele andere Künstler, mit denen ich dann auch manchmal bin, die werden nicht angesprochen. Mhm. Und da weißt du dann schon, ah, okay, krass, also das ist schon das, was du so sendest, ne? Mhm. Bekommst du auch dann oft, ne? Und manchmal vielleicht gar nicht passend, ja.
Und du hast jetzt ja gerade auch nochmal deutlich gemacht, so deine Kindheit, Jugend war sehr unbeschwert, deine Familie hat dir da, das war, ne, so eine glückliche Kindheit. Was war eine oder vielleicht die schwerste Zeit in deinem Leben?
Ich glaube, der Tod meines besten Freundes. Mhm. Der, genau, da war ich 15 und das ist der Moment, wo du checkst. Also es gibt ja Menschen, die bis sie 40 sind, eigentlich keinen Liebenden verloren haben. Und das ist der Moment, wo du checkst, dass das Leben ist kein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist der Moment, wo ich gecheckt habe, okay, das Leben ist real. Und
selbst an diesem schönen Urlaubspostkartenort. Genau, selbst an diesem
schönen Urlaubspot und gerade eben waren wir noch skaten und gerade eben war alles perfekt und haben Musik gehört am Strand, ist diese Person nicht mehr da. Und dann alles hier ist endlich. Und das ist der Moment, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich glaube, das war auch so der prägendste Moment meines Lebens, weil ich dann gemerkt habe, ey, mach einfach das Beste aus der Zeit, weil du weißt einfach nicht, was passieren kann.
Mhm. Und wann sie endet.
Ja.
Und ich nehme das als unser Ende für heute, so traurig es ist, aber es ist auch eine wertvolle Botschaft. Deswegen vielen Dank, Nico.
Danke, dass ich da sein durfte. Schön.
Das war eine gute Stunde mit Nico Santos und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie lange mich dieses Ende noch beschäftigt hat. Einerseits, weil Nico bestimmt noch viel mehr zu diesem Schicksalsschlag hätte erzählen können und weil in diesen Erzählungen ja oft auch so eine Art Weisheit steckt, Erkenntnisse aus Lebenserfahrungen, die andere erst viel später machen oder hoffentlich nie. Mit 15 seinen besten Freund zu verlieren, übrigens an einen Unfall, das ist einfach unglaublich unfair und man wünscht es niemandem. Zugleich hatte ich in dem Moment aber das Gefühl, er hat es so gut zusammengefasst und ich will jetzt gar nicht nochmal mit ihm zurück in diese super dunkle Zeit. In nur einer Minute, ganz am Schluss, habe ich die Antwort gefunden auf die Hauptfrage, mit der ich ja gekommen war. Nämlich, wie kommt das, dass dieser Mensch so sonnig und fröhlich ist? Er hat das Leben eben schon sehr früh sehr zu schätzen gelernt. Also, ich hoffe, auch ihr konntet aus dieser guten Stunde etwas für euch mitnehmen. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr Deutschland 3000 bei iTunes oder Spotify eine Bewertung gebt. Oh, und vielen Dank auch für eure Kommentare zu unserer letzten Folge mit der Bahnradfahrerin Christina Vogel. Darin ging es unter anderem, weil sie ja selber im Rollstuhl sitzt, auch viel um das Thema Inklusion. Und dazu sind wieder einige spannende Kommentare von euch bei uns angekommen. Auf Spotify habe ich zum Beispiel von Lea Sophia gelesen. Die hat geschrieben, ich finde es schade, dass bei Barrierefreiheit oft nur an Treppen gedacht wird. Dabei gehören Internetseiten in leichter Sprache, Rettungskräfte, die Gebärdensprache können und so weiter eben auch dazu. Oder Susi, sie hat geschrieben, Ich war letztens in Kopenhagen und überrascht, wie selbstverständlich dort Aufzüge, Rampen und so weiter sind. Es waren auffällig viel mehr Menschen mit Rollstühlen und Kinderwägen unterwegs. Das macht was mit allen. Ja, und das macht natürlich auch was mit uns. Vielen Dank für die Perspektiven, die ihr da mit uns teilt. Dieses Mal, nach dieser Folge mit Nico, würde mich von euch interessieren, wie euer Blick auf künstliche Intelligenz ist. Seht ihr das eher als Gefahr oder als Chance? Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 mit noch mehr Content auf Instagram als Show in der ARD Mediathek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue gute Stunde. Wie immer möchte ich euch zum Ende noch einen anderen Podcast empfehlen. Dieses Mal einen, der für mich genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Ich habe nämlich fast das komplette letzte Jahr eine neue Wohnung besucht. Und das ist ja an vielen Orten in Deutschland gerade echt ein Krampf. Der Podcast Teurer Wohnen von Radio 1 und Detektor FM will herausfinden, warum. Und dafür hat sich Reporterin Charlotte Thielmann beispielhaft eine Straßenecke in Berlin angeschaut. An der soll ein altes Haus mit bezahlbarem Wohnraum abgerissen werden, damit neue Luxuswohnungen entstehen können. Wie das passieren konnte und was alles schiefläuft in der Wohnungspolitik, das hört ihr in den insgesamt 7 Folgen von Teurer Wohnen. Und übrigens bin nicht nur ich Fan, der Podcast wurde gerade erst für den Grimme Online Award nominiert. Also hört mal rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich sag bis hoffentlich ganz bald, spätestens in 2 Wochen wieder hier. Macht's gut.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Schreier. Social Media Lena Link. Sounddesign Soundquadrat.